Frühstück mit Bier. Serviert mit Linzer Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier mit einem Mann, der unter den Top 20 der besten Podcasts Österreichs ist.
Ja, unverständlicherweise sind wir in dieser Liste nicht dabei, aber er ist dabei mit seinem Podcast Glaub an dich von der Sparkasse Oberösterreich.
Startrampe.
Ja.
Und er ist auch ein ehemaliger Studienkollege von uns.
So wie halb Linz. ehemaliger
Studienkollege von mir ist. Er ist ein fanatischer Fußballfan, das weiß ich nur aus unserer Studienzeit. Damals, ich glaube, die Austria Salzburg.
Noch immer Austria Salzburg.
Und West Ham. Herzlich willkommen bei Frühstück mit Bier, Johannes Bracher.
Danke Burschen, danke Karle, danke Pascal, dass ich heute bei euch sein darf.
Schön, dass du da bist. Hansi. Austria Salzburg, noch immer Austria Salzburg. Das heißt nicht Red Bull
Salzburg. Salzburg ist komplett weiß-violett. Das andere kenne ich nicht. Das ist, glaube ich, irgend so ein Amateurverein aus Waldsitzenheim.
Und du warst ja bei den Ultras quasi so richtig, oder?
Ultras war ich nie, aber ich war ein leidenschaftlicher Platzgeher und war durchaus ein Freund der etwas lautstarken Unterstützung.
Warst du da eher so der Anschreier, also der richtig vorn gestanden ist?
Ufter schon. Vorsänger war ich nie, Kapo war ich nie, aber ich war, jetzt treiben wir doch mit einem guten Gewissen sagen, einer, der doch lautstark seine Zuneigung zu Austria Salzburg kundgetan hat.
Naja, und wie es beim Fußball so üblich ist, trinken wir da ein Bier mit Salzburger Bier. Ach so, nein, ist es nicht. Es ist natürlich für ein waschechtes Linzer Original ein Linzer Bier.
Ja.
Cheers. Prost, Burschen.
Ein herrliches Bierchen.
Du bist ja trotzdem ein Linzer, hast in Linz studiert und machst auch deinen Podcast in Linz, die Startrampe in Linz. Was hast du für einen Bezug zu Linz?
Naja, mittlerweile, vielleicht eine kleine Anekdote, ich bin ein gebürtiger Bodischler und ich bin zum ersten Mal...
Tut mir leid für dich.
Nein, das ist, du bist der Erste, der mich darüber mitleidet, aber von Innviertel ist er nicht mehr zu erwarten.
gut geschossen.
Nein, ich war mit 18 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben in Linz, das war bei der Stellung. Das sagt ungefähr den Linz-Bezug aus. Und wie ich dann in Linz nach dem Studium, also nach der Matura, nach dem Bundesjahr, nach der Matura, bin ich dann nach Linz, habe ich zum Arbeiten angefangen und dann zum Studieren. Und mittlerweile habe ich mich wirklich in diese Stadt verliebt.
Ja.
Auch wenn ich im Gästesektor im Linzer Stadion gestanden bin, durch das ich immer andere Sachen kundgetan habe, muss ich echt sagen, Linz ist mittlerweile echt mir ans Herz gewachsen und ich muss gestehen, eine richtig geile Stadt.
Was hast du da unter anderem kundgetan? Was war so der Kassenschlager von deinen Sprüchen?
Naja, wie damals Austria Salzburg gegen den LASK gespielt hat, war der Klassiker, alle Linzer sind, Arschlöcher. Also wirklich, da haben wir uns sehr intellektuell ausgedrückt, wie die Fanszenen allgemein bekannt sind, dass die da Kant, Schiller, Goethe zitieren.
Und H.P. Baxter.
Natürlich.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe einen Hansi kennengelernt auf der JKU im Rabheim. Wir waren im selben Stock und mein Bruder hat ihn schon kennt vom Studium. Und wir haben uns dabei krank gemacht am Anfang des Studiums. Ich bin frisch gefangener 18-jähriger Student nach Linz gekommen. Hab bis dato auch nur die Stellung in Linz gemacht, durch die ich durchgeflogen bin, Gott sei Dank.
Ist der Intelligenz.
Ja, hab quasi echt geschaut, dass ich möglichst wenig damit zu tun habe. Und habe die dann kennengelernt im Rabheim bei einem Abend mit einem Initiationsritus, wo du, wie man bei Angst ist in seinem Studentenheim gesagt hast, damit man im Rabheim im neunten Stock aufgenommen wird, muss man eine Flasche Wein aus dem Fenster schmeißen, eine Lare. Über die Schulter, nach hinten, am Rücken raus. Und das Fenster war offen, im neunten Stock oben. Und du hast mir das gesagt und hast mir die Flaschen gegeben. Und in dem Moment, wo ich die Flaschen in den Tank genommen habe, habe ich schon hinten rausgeschmissen, beim Fenster. Und dann ist die unten zerschellt und dann ist der Portier aufgelaufen und hat gesagt, seid ihr komplett deppert, wer schmeißt da Glasflaschen beim Fenster ab? Wir sind hier völlig verrückt. Und wir sind rumgestanden und haben sie halt irgendwie dann so auseinandergeteilt und sind in unsere Zimmer gegangen. Und eine Stunde später haben wir wieder weitergesoffen. So habe ich einen Johannes Bracher kennengelernt damals.
Was wir damit sagen möchten, du bist von einem Moment auf den anderen komplett seriös geworden.
Ja, Alter, was ist passiert?
Was ist da passiert in der Nacht?
Boah, da sind ein paar Sachen passiert. Vielleicht sprechen wir heute das eine oder andere drunter, wobei ich fairerweise sagen muss, seriös, ja, untertags versuche ich wirklich seriös zu sein, weil ich halt auch einen Arbeitgeber habe, der von Seriosität und Vertrauen lebt. Aber ihr kennt es mir, wir waren ja doch auch nach dem Studium einsam unterwegs. Ich kann die Seriosität ganz gut auch ablegen und abschütteln, wenn es drauf ankommt. Und spätestens, wenn ich am Fußballplatz bin, da traue ich mir mit gutem Gewissen sagen, bin ich, oder wenn ich in der Fan, im Fansektor bin, bin ich alles nur nicht seriös.
Hansi, wir haben Sie beim Studium kennengelernt, wir haben alle miteinander studiert an der JKU. Mittlerweile bist du bei der Sparkasse ja zuständig für Startups, für die Startrampe, also für alle jungen Unternehmer. Wie würdest du das jetzt so rückblickend sagen bei unserem Studium an der JKU? Wie wichtig und was bedeutet für dich da das Netzwerk? Was hat das für einen Stellenwert, dann vielleicht auch das Netzwerk zu Fußballfans und was, ganz wurscht, was für ein Netzwerk, aber was hat das für Bedeutung für dich gewonnen?
Also Netzwerken macht ungefähr 50% meines Jobs aus, dass ich zumindest was in der Gründerszene, die österreichische oder die oberösterreichische Gründerszene betrifft, habe ich sagen, kenne ich jeden, der Rang und Namen hat und jeden, den man braucht. Österreichweit, glaube ich, kenne ich so 60-70%, zumindest die für die oberösterreichischen Startups interessant sind. Und Netzwerk ist unbezahlbar. Und das hat auch relativ viel mit Fußball zu tun, denn ich kann es jetzt nur von den Unternehmen sagen, wo ich gearbeitet habe. Aber sofern du mehrheitlich mit Männern zu tun hast, und die Gründerszene in Oberösterreich ist sehr männerlastig, oder auch nicht nur allgemein, ab einem gewissen Level hast du halt diesen Gender Gap.
Und das leider
noch. Leider, muss man fairerweise sagen, leider mehr Männer als Frauen. Und 70-80% sind fußballaffin. Und du hast immer ein Gesprächsthema. Und wenn du ich war mit Redakteuren von sehr bekannten oberösterreichischen Zeitungen, mit Managern, mit Politikern am Fußballplatz. Und wenn du da über Fußball reden kannst und die Geschichten erzählst, natürlich etwas geschönt, man muss nicht jedes Detail erzählen, was man am Fußballplatz erlebt hat, aber was man mit seinem Fußballverein verbindet, da hat jeder gleich einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Und das erleichtert jeden Gesprächseinstieg. Also wenn du da irgendeine Passion hast, und allein wenn ich bei uns in der Sparkasse dran denke, da gibt es einige glühende LASK-Fans. Und wenn man da über Fußball reden kann, dann ist das echt, auch wenn man kein LASK-Fan ist, dann hat das echt ein riesen Asset.
Also das bringt mich zur ersten ein bisschen kritischen Frage. Wenn das jetzt so klingt, dann hört das für mich sich schon wieder ein bisschen so an wie so dieses Postenschachern. Wir haben es bei der ÖPAC und so gehört, wenn ich gemeinsam am Fußballplatz bin und der eine was für den anderen tut und wir reden miteinander und haben ein erstes Gesprächsthema, aber es geht dann weiter und wir machen auch Geschäfte miteinander. Wie schmal ist der Grat zwischen wir unterstützen wen, wir helfen wem, wir öffnen Türen zu, wir machen ein Geschom über die?
Also ich bin da vielleicht jetzt nicht objektiv und das mögen andere beurteilen, aber ich kann es nur von mir sagen. Egal welchen Job das ich hatte, ich wurde, und gerade in der Sparkasse Oberösterreich, ich musste dreimal beim Vorstand antreten, bevor ich den Job bekommen habe. Ich habe da dreimal gepitcht und insgesamt waren es 5 Runden, wo ich ein Konzept präsentiert habe. Das heißt, das war zwar nett, dass ich dort ein, zwei aus dem Fußballbereich gekannt habe. Das hat mir vielleicht die Tür geöffnet. Nur beweisen musst du dich selber. Denn die Zeiten, wo du jemanden einen Job kriegst, weil du jemanden kennst, die sind vorbei. Das sind Türöffner, ja. Und zu dem bekenne ich mich auch. Und das ist auch gut und das finde ich richtig. Nur einen Job zu bekommen, weil du mit dem am Fußballplatz warst, weil du vielleicht bei einer Studentenorganisation bist oder bei einem Service-Club oder sonst was, die Zeiten sind vorbei, das kann sich keiner mehr leisten.
Aber nochmal zum Netzwerken zurück. Netzwerken klingt ja sehr technisch, eigentlich sehr geplant. Was gibt es da für Tipps, wo du sagst, wie du jetzt gesagt hast, so gemeinsames Interesse, soll man da einfach auf das aufbauen?
Muss ich mich jetzt für Fußball interessieren, damit ich mit dir ins Netzwerk komme?
Also nein, überhaupt nicht. Das klingt nach einem guten Tipp eigentlich.
Naja, es ist relativ einfach, es ist relativ banal. Du musst einmal, wie so oft im Leben, du brauchst eine gemeinsame Basis. Und ich versuche das halt bei Gemeinsamkeiten zu finden. Ich bin ja nicht nur passiver Fußballfan, also aktiv habe ich ja mit Fußball sehr wenig am Hut. Ich bin ein leidenschaftlicher Sportler und ich versuche Themen zu finden, Anknüpfungspunkte, die dann mal der Door-Opener sind, damit du eine Basis findest, über die du reden kannst. Und das Zweite ist, du musst deinem Gegenüber einen Mehrwert bieten. Und der Mehrwert muss klar erkennbar sein und soll nicht sofort mit, hey, der will mir jetzt was verkaufen oder der will ein Geschäft mit mir machen, sondern der kann mir irgendwann einmal helfen. Ob das jetzt in dem Moment ist oder später, das sei dahingestellt. Aber du musst jemandem etwas bringen. Und ich versuche halt, egal wer das ist, ob das jetzt Gründerinnen und Gründer sind, ob das jetzt größere Unternehmen sind, die in dem Moment einen Painpoint haben, ich versuche denen zu helfen und denke immer gleich, hey, wer könnte da der richtige Ansprechpartner sein? Mhm. Oder die richtige Ansprechpartnerin, ganz wichtig auch. Und dieses, hey, der bringt mir etwas, aber im positiven Sinne, nicht von ich schach halt dem jetzt ein Geschäft zu, sondern ich habe Bekannte, denen habe ich mehr ihm bisher mehr gebracht oder die haben, denen habe ich mehr geliefert, als ich von ihnen genommen habe. Das ist mir aber komplett egal, weil irgendwann wird der da sein und dann für mich deliveren. Und das passt für mich.
Das habe ich auch so mitbekommen, wie ich zu dir in die Startrampe gekommen bin und der ersten Male, wie wir so drüber geredet haben, was du eigentlich machst, wie das in der Startrampe auch funktioniert. Und ich war dann eigentlich schon beeindruckt davon, dass du gesagt hast, so, das hat zwar mit der Sparkasse natürlich zu tun, ist klar, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir denen einen Kredit verkaufen oder denen irgendwie, sondern wir wollen da sein für sie, wir wollen netzwerken, wir wollen was Gutes tun, aber wir verlangen keine Gegenleistung. Natürlich, wenn es irgendwann dazu kommt, sind wir froh, wenn du bei uns einen Kredit machst, aber wenn, das muss nicht sein. Also ich glaube, jeder, der dorthin geht, zu einer Startrampe oder zu einer Sparkassenstartrampe, der hat irgendwie schon so dieses Gefühl, hey, ich will mir irgendwas antragen, die wollen irgendwie, dass ich da, weißt schon, und die wollen mir mein Geld abknüpfen und ich muss das Konto jetzt bei dir machen. Aber du hast eigentlich bei den ersten Gesprächen gleich eingeräumt, dass das überhaupt nicht so ist.
Es ist, ja, das hört sich jetzt vielleicht deppert an, das soll ja keine Werbeveranstaltung für die Sparkasse oder für die Startrampe sein. Aber jeder, der zu mir kommt, dem helfe ich. Und wir haben, glaube ich, eine Abschlussquote von knapp 80% oder nein, 80% ist viel zu wenig, ich glaube 90%, die dann wirklich mit uns ins Geschäft kommen, weil wir bieten ihnen einen Service und das sage ich, ich sage auch jedem immer schon sehr, ich bin kein Altruist, ich bin kein Samariter, ich bin nicht der Toni Faber, ich bin nicht die Caritas, ich will ein Geschäft mit dir machen und ich sage das, wenn du dann genug Geld hast, dann machen wir ein Geschäft und dann kriegst du keine Freundschaftspreise, weil davor hilf ich dir so. Und da schau, dass du so viel Geschäft machst, dass dir das nachher komplett egal ist, ob du jetzt 200, 300 oder 400 Euro mehr verrechne. Mhm. Und wenn man das offen und ehrlich am Tisch legt und den wirklich einen Mehrwert liefert, dann sind die locker bereit, da dann zu wechseln, beziehungsweise das in Anspruch zu nehmen. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das Wichtigste ist, ich will nicht Kunden gewinnen, ich will Fans gewinnen. Mhm. Ich will Leute, die herum erzählen, wie klasse das ist bei uns und wie toll das ist. Und das gelingt mir Gott sei Dank sehr, sehr gut.
Also nur mehr auf die persönliche Ebene heruntergebrochen. Du fragst einmal eine Frage oder Fragen und
Fragen.
Und überlegst einfach so ein bisschen, was sind so Anknüpfungspunkte, was haben wir für Gemeinsamkeiten und dann steckst du auf ein. Also jetzt so richtig beim Netzwerken.
Ja, genau. Das ist einfach, erstens, man muss eine persönliche Basis finden, wenn man einer komplett unsympathisch ist, dann willst du mit dem nichts zu tun haben. Mhm. Und da schaue ich mir, was sind Anknüpfungspunkte und da hilft mir trotzdem, dass ich erstens mal der Sport natürlich ein Thema ist, das zweite ist, dass ich auch wenn ich mich öfters nicht so gebe, aber ich bin, glaube ich, trotzdem ganz gut belesen und habe ein gutes Allgemeinwissen auch über Politik und Wirtschaft, kenne mich in vielen Themenbereichen auf. Das brauchst du einfach, damit du gleich mal einen Zugang findest. Ich bin nirgends Experte, sage ich auch gleich. Also,
so ein Stefan Raab-Typ, überall gut.
Ja, genau, also aber überall auf der Oberfläche. Ja. Ich kann sicher mit jedem über ein gewisses Thema reden, aber mit dem nirgends in die Tiefe gehen, das kann ich nicht. Mhm. Und dann überlege ich mir, okay, was hat denn der für einen Painpoint? Wo braucht der Hilfe? Vielleicht weiß er es teilweise noch nicht. Dann sage ich ihm das, dass ich glaube, dass er dort und dort Hilfe braucht oder dass dort und dort ein Anknüpfungspunkt ist. Und man muss auch so ehrlich sein, und ich habe das jetzt schon gerade die Wochen zweimal gehabt, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Zudem habe ich gesagt, sag ich schon, du kannst jederzeit zu mir kommen, dann trinken wir einen Kaffee oder wenn es ein bisschen spät ist, trinken wir Bier. Aber das, was du brauchst, das kann ich dir nicht deliveren. Und das ehrlich zu sagen, das macht einen auch sympathisch.
Mhm. Ja.
Und das bringt dann auch dann, weil dann wann und dann fragt er, wo kannst du mir denn helfen? Dann sage ich dort und dort und dort und dort. Und dann meldet er sich genau, weil er weiß, hey, du willst mir nichts mit aller Geld verkaufen. Du sagst, was du kannst und du sagst, was du nicht kannst. Und natürlich ist oft Fake it till you make it auch dabei. Natürlich gibt es Themen, wo ich mich zu 70% auskenne und die letzten 30% verstehe ich nicht, aber dann das sage ich mir schnell rein, ich bin ja nicht ein komplettes Wischl.
Sehr starke Tipps, finde ich. Also auch jetzt für jeden, der...
Voll. Der aber hat sich da das Bankgeschäft auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren? Weil früher war es ja so, da ist man ja schon mit ein bisschen Bauchweh zu einer Bank gegangen und plötzlich bietet ja die Sparkasse, wir wollen jetzt nicht über die Sparkasse reden, da keine Werbeveranstaltung sein, aber dass es sowas gibt wie eine Startrampe, ein reines Office, das körperlich und physisch auch völlig getrennt ist von der Bank.
Also ganz, wir sind kein Office, wir sind keine Bankfiliale, wir sind ein Ort, wo du hinkommen kannst mit einer Idee, mit einer Vision und wir unterstützen dich, dass diese Vision zu einem Unternehmen wird.
Ja. Es ist schon spannend, dass sich das so geändert hat eigentlich. Früher bist du in die Filiale gegangen, schön angezogen mit Krawatten und hast dich angeschissen, wenn du da vorsprechen hast müssen, ich möchte da irgendwas machen. Und heute ist das völlig normal, dass ich dort pitche, 2 Minuten, 2 Millionen-Style quasi Vortrag, was ich habe und die Bank
dann sage, hat der Gesundheitsminister
Snickers an. Ja, es ist. Wie ist das? Dieser Startup-Hype, der hat so gefühlt in den letzten 5-6 Jahren sehr stark zugenommen. Ist der nach wie vor da oder würdest du sagen, ist der schon wieder ein bisschen am Abflauen?
Er ist auf jeden Fall da. Er ist jetzt, der Startup-Hype wird immer mehr Corporate. Das bedeutet, dass immer mehr Unternehmen versuchen, diesen Startup-Style ins Unternehmen hineinzubringen, was grundsätzlich gut ist. Was mir ganz wichtig ist, ist erstens mal nicht jeder, der behauptet, er ist ein Startup, ist ein Startup. Es geht eher darum zu sagen, hey, ich bin innovativ, ich bin jung im Sinne von, ich habe eine junge, neue Geschäftsidee und möchte etwas verändern oder möchte etwas bewirken. Denn the purpose of doing it, das ist so ein klassischer Spruch im Startup-Life und im Startup-Business. Man entdeckt einen Painpoint und den Painpoint will man lösen. Und viele Unternehmen kommen jetzt drauf, und da ist die Bankenbranche, die ja wirklich einem stetigen Wandel unterzogen ist, die merkt das sehr, sehr aktiv, weil es halt viele Unternehmen gibt, viele Startups gibt, um es mal diesen Begriff zu verwenden, die genau in diese Schiene hineingehen. Und ich möchte ein Beispiel bringen. Ich habe im Jahr 2000 mein erstes Feralpraktikum bei einer Regionalbank gemacht, in meiner Heimatgemeinde Bodischl. Ich habe direkt nach dem Studium, ich habe vollzeitmäßig gearbeitet, nebenberuflich studiert, und die Zeit, die dazwischen war, wirklich sehr intensiv genutzt, wie wir alle wissen in dieser Runde. Also wirklich, wirklich, wirklich intensiv, also wirklich intensiv.
So schön.
Und habe nach dem Studium dann gesagt, ich will noch mal was Seriöses lernen, und habe eine Ausbildung zum Firmenkundenberater in einer anderen oberösterreichischen Bank gemacht. Und jetzt bin ich bei der dritten Bank. Und zwischen der ersten Bank, wo ich war, zwischen der Zeit, zur zweiten Bank hat sich schon viel geändert, und zwischen der Zeit und jetzt, das ist, ich will nicht sagen, ein anderes Business, aber das Auftreten, die Denkweise, die Geschwindigkeit. Natürlich, ich berichte fast direkt zum Vorstand hinauf. Das heißt, bei mir geht es relativ schnell. Ich bekomme aber relativ schnell auch Feedback von der Führungsebene, von der ersten. Nur das Mindset hat sich geändert, und die wissen das und die sehen das ja auch. Und jetzt gibt es original zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst das und sagst, gib mir nichts an, ich mache weiter auf meinem Business, weil da bin ich gut, jetzt gerade. Oder das Zweite ist, okay, du blickst ein bisschen in die Zukunft und willst an dem antizipieren. Und der Regulator, der Gesetzgeber, sagt zu Recht in vielen Bereichen, hey, du kannst das jetzt nicht mehr so machen in Zukunft, wie du das in der Vergangenheit gemacht hast. Du musst was einfallen lassen. Und das ist gut. Denn, um da mal ein Zitat zu bringen, das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Und nur wenn ich an mir selber arbeite, das ist ja egal ob Unternehmertum, auch die Persönlichkeitsstruktur, nur das bringt mich nach vorne.
Glaubst du, dass im Bankwesen und auch bei Startups und Gründern jetzt dann die Kryptos immer interessanter werden? Das ist eine persönliche Frage. Ich habe auch jetzt vor kurzem Kryptos gekauft, und wie schaut da die Kombination aus?
Für Bank ist Krypto ganz, ganz schlimm.
Ja, ist ja klar. Das ist ein Riesenthema. Also das ist ja quasi der Tod jeder Bank.
Ja, nicht der Tod vielleicht nicht. Das ist ein schwieriges Thema, weil ich selber bin bei einem Startup umsatzbeteiligt, das über einen Token, also über mehrere Token, nicht nur einen, sondern über mehrere Token.
Über was für einen, sag's mal?
Ja, Blockbit.
Okay,
Ich hab ein paar
Sekunden. Muss ich gleich kaufen?
Nein, gibt es derzeit nicht, die geben keine mehr aus.
Okay.
Die waren die Ersten, die in Österreich ein Security Token Offering gemacht haben, und daran bin ich beteiligt. Ich habe jetzt am Wochenende, werde ich jetzt dann, nachdem die Volatilität gerade super ist bei Bitcoin, werde ich jetzt dann zum ersten, und auch dass die Bank es endlich erlaubt, werde ich jetzt in die klassischen Kryptowährungen Bitcoin, Dogecoin und Ethereum einsteigen. Das war bis vor kurzem nicht möglich, jetzt erlauben sie es, jetzt mache ich das auch. Aber ja, ist ein Riesenthema für die Bank, das zu verstehen, das zu antizipieren, aber das wird es brauchen. Und ich würde jetzt nicht zu viele Bankbegriffe oder zu viele wirtschaftliche Begriffe nehmen. Das, viele klassische Corporates machen ja schon im Bereich des Treasuring, sichern sich ja auch mit Bitcoin zum Beispiel ab. Es gibt ja große bekannte Unternehmen, die jetzt im Bereich der Liquiditätssteuerung oder im Anlagemanagement schon in Bitcoin investiert sind.
Ja. Wenn euch Bitcoin zu unsicher ist als Anlageoption, dann würden wir euch empfehlen, schaut doch vorbei bei kasumo.com.
Ja, der österreichische Wettanbieter, und ist auf jeden Fall lustiger, sein Geld dort anzulegen.
Absolut.
Kann man mitfiebern bei internationalen und nationalen Spielen.
Und auch vielen anderen Sportarten. Wir können euch das nur empfehlen, haben euch in den Shownotes wieder unsere 10 Euro Freiwette hineinkopiert. Auf was für Sportart würdest du jetzt wetten gerade?
Dart.
Dart. Wieso Dart?
Ja, wenn man auf Dart wetten kann, Dart finde ich voll cool.
Okay.
180!
Dann setze ich jetzt deine 10 Euro Freiwette auf Dart oder auf Eishockey im Sommer, ganz angenehm, und viel Spaß beim Wetten. Jetzt geht's weiter mit Hansi Bracher.
Thema Startups. Früher hat es ja bei uns noch geheißen Jungunternehmer oder einfach ja, angefangen halt Unternehmer zu sein.
Heute muss es fancy Startup.
Es ist ja so, dass fast jedes zweite Unternehmen in den ersten paar Jahren scheitert oder so, ich glaube also 10 Jahre schaffen es vielleicht unter
ganz wenig Prozent.
Wie oder was für Tipps gibst du Leuten, die ein Unternehmen starten, damit das nicht passiert?
Ich habe vorhin selber einen Podcast aufgenommen und habe damit zwei sehr, sehr charmanten Burschen geredet.
Oh ja, Coverrun war auch hier.
50% von Coverrun, nein. Zwei Sachen. Erstens einmal, das Entscheidendste für den Erfolg hat drei Buchstaben und das ist T, U und N. Tun.
Tunfisch. Mhm.
Du musst tun. Du musst das machen. Du musst deinen Arsch hochbekommen und losmarschieren. Das ist das Erste.
Ja.
Und das Zweite ist, das nennen wir in der Startup-Sprache, dieses Tal der Tränen, das kommt. Das kommt mit 100%iger Verlässlichkeit. Und es gibt da diesen Startup-Elevator oder beziehungsweise diesen Rollercoaster. Besser gesagt, du beginnst und hast den ersten Hype und relativ schnell kommt das Tal der Tränen. Und da musst du dranbleiben. Du musst, wenn du von deiner Idee überzeugt bist, dann musst du da durchmarschieren. Und dann musst du zwar Feedback aufnehmen, du musst dich mit Leuten umgeben, die da grundsätzlich positiv gesinnt sind, die im Mindset sagen, hey, tu es, aber die dann nicht schönreden und sagen, hey, du machst alles richtig. Wenn du von Menschen umgeben bist, die dann sagen, du machst alles richtig, dann geh weg von denen. Du musst gechallenged werden. Und aber trotzdem am Ball bleiben, dieses Feedback, was man dir gibt, auch als Feedback wahrnehmen, anerkennen und das in deinen Prozess mit aufnehmen und schauen, wo muss ich nachschärfen, wo muss ich vielleicht einen kleinen Pivot machen, auf was muss ich mich konzentrieren. Und das ist für mich immer ein Herzensanliegen. Jetzt sind wir heute, sitzen wir drei Männer da, klassisch österreichische Unternehmertum, aber du brauchst Diversity. Mhm. Das sage ich jedem Gründer, der zu mir kommt, sage ich, ein Johannes Bracher im Unternehmen ist wirklich klasse. Oder im Management Board ist ein Johannes Bracher ganz, ganz wichtig. Zwei Johannes Bracher, Katastrophe. Und wie es bei euch ist es auch perfekt aufgeteilt.
Ja.
Schau, dass du Diversity ins Unternehmen hineinbringst. Mhm. Unterschiedliche Stärken
hast. Auch die Weiblichkeit.
Ganz, ganz wichtig.
Ich habe das sieht man jetzt an diesem Beispiel 2 Minuten, 2 Millionen, wo ja, die Jungs diese pinke Handschuhe gemacht haben und völlig gescheitert sind.
Wahnsinn. Ja.
Aber sowas von gescheitert sind, dass sie Morddrohungen kriegen.
Ja, das ist eine Frechheit. Also das ist auch etwas in dieser Geschichte, was ich schon sehr kritisiere. Weiß ich noch mal, heute das reden. Ich hatte selber mal vor geraumer Zeit ein bisschen einen größeren Shitstorm. Was mich schon extrem stört, ist, dass alle reden immer, wir brauchen mehr Fehlerkultur und du brauchst mehr.
Wenn du es dann hast,
dreschen alle auf die ein
und jeder weiß ja alles besser.
Ja.
Und das muss mich maßlos ärgern. Also ich habe das Produkt, um bei diesen Gloves zu bleiben, bei diesen pinken Gloves, ich finde das auch nicht gut. Ja. Und ich habe den Pitch nicht gut gefunden.
Aber die Idee ist, man könnte sie ja für viele andere Sachen verwenden. Ja. Sie haben dann gesagt, Hundekot aufsammeln und so. Das Beispiel, gibt ja viele gute Ideen mit dem Produkt.
Denen dann zu sagen, sie sind die größten Vollidioten, die es auf der Welt
gibt. Und bringt euch um oder wir bringen euch um.
Das ist ein Wahnsinn.
Ja.
Das ist, finde ich, wie soll ich jungen Menschen erklären, hey, glaub an deine Geschäftsidee, sei mutig, glaub an die.
Wenn ganz
Österreich. Im selben Atemzug sagt, hey, dieser Trottel mit dem Finger auf dem sagt, in welcher Welt leben wir? Mm. Da hat es Menschen gegeben, die trauen sich mal, wer traut sich denn schon im Fernsehen auftreten? Mm. Das ist ja eine Ausnahmesituation. Dann nur dazu, eine Geschäftsidee zu pitchen, nur mal, ich finde das echt nicht gut, ja, und ich habe den Pitch nicht gut gefunden. Nur dann stellen sie die hin, sind von einer Idee überzeugt. Und das Einzige, was ich nachher aus Feedback kriege, ist, dass in Wirklichkeit gescheit ist, sie sterben.
Na, bitte. Ja, das finde ich auch.
Man kann ja sagen, hey Freunde, Idee ist gut, falsche Zielgruppe, falsche Anwendung, denkt nochmal drüber nach, zurück an den Start, macht ein Pivot oder sucht sich andere Zielgruppe.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Stark. Man sagt ja oft, also es war bei mir, ich habe ja Unternehmensgründung als Spezialgebiet gehabt.
Ich auch.
Und da hat man immer gesagt, dass eigentlich das Team wichtiger ist als die Idee. Also wenn ich mit dem richtigen Team was gründe, ist das nach wie vor so, dass man sagt, du, wenn ein gutes Team kommt, kann auch die Idee scheiße sein, man kann was Gescheites daraus machen. Ist das so? Oder sagst du schon, die Idee muss schon auch zünden, die muss schon gut sein?
Nein, das überhaupt nicht. Ich sehe das genauso. Du hast das beste Team. Oder sagen wir so, die beste Idee kann von einem katastrophalen Team nicht umgesetzt werden. Die werden sie nicht auf die PS bringen, die PS nicht auf die Straße bringen. Hingegen eine durchschnittliche Idee kann abheben. Und deshalb schauen auch viele Investoren oder sehr, sehr viele Investoren, schauen sich natürlich die Ideen an, braucht man nicht diskutieren, aber schauen dann auch, wie ist das Gründerteam zusammengesetzt, passen die das Kindern, die das deliveren.
Und dieses Gründerteam zusammengesetzt heißt, diese Diversity, die du angesprochen hast, oder was heißt das genau? Wie müssen die zusammengesetzt sein?
Was muss ein guter Gründer haben?
Wenn es eine Einzelperson ist, was muss er haben?
Es ist ganz einfach. Also Einzelpersonen im Startup-Bereich gründen sehr wenige alleine. Und ich hatte in den letzten 1,5 Monaten 3 Gründer, die alleine gekommen sind. Und das Erste, was einer gesagt hat, ist, hey, sucht euch einen Co-Founder. Und sei schon mal alleine, dass du jemanden hast, bei dem du dich auskotzen kannst.
Das Tal der Tränen gemeinsam. Ja,
genau, das ist geteiltes Leid, ist halbes Leid. Das ist unterschreibe ich zu 100%. Das ist mal der erste Punkt. Und was braucht es, wenn du eine technische Lösung hast? Wenn du sagst, du irgendwas Hochkomplexes, du brauchst einen Techniker, du brauchst dann einen, der trotzdem diese Vertriebskomponente mit hineinbringt, denn es nutzt du das beste technische Produkt nicht, wenn du keinen hast, der das verkauft. Umgekehrt, es nutzt du nichts, wenn du der grandiose Verkäufer bist und du hast ein scheiß Produkt. Mhm. Und das Dritte ist, du brauchst jemanden für Operation. Das ist auch, weil ich selber von mir eine Riesenschwäche, ich bin katastrophal in der Operation. Ich habe Gott sei Dank ein paar Kollegen.
Der Carla.
Ich wollte es gerade sagen, ja, es passt.
Es heißt ja immer, ich mache mal zum Beispiel diesen Podcast, haben wir jetzt 7 Mal verschoben oder 8 Mal, ich weiß nicht, aber ich habe immer was mit Pascal ausgemacht, weil mit Carla unmöglich.
Der Carla hat nicht einmal gewusst, dass wir den Podcast heute machen. Der ist halt einfach da gewesen. Er hat im Termin gelesen, wir treffen uns heute da bei ihm und fertig.
Ja, letzte Woche war der Carla nur bei mir und dann hat er gesagt, hey, ich freue mich schon so, wenn wir es hier mit durch einen Podcast sehen. Ich dachte, ja, das ist eh das nächste Woche. Aber lass mir Carla nicht glauben. Wir wollen die Termine nicht überfordern.
Okay, wenn wir jetzt bei einem guten Gründerteam sind, so wie der Carla und die vielleicht auch damals waren, ja, die Idee ist mittelmäßig, weil DJ werden und Moderator werden mit unserem Ötter war ja, mittelmäßige Idee. Wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt sollst du aufgeben, lass es? Oder wann ist der Punkt, wo du sagst, mach weiter? Also wann gibt es so den Punkt, wo du sagst, das hat keinen Sinn mehr?
Naja, wenn es der Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht, ist dann, wenn es schon mehrere im Markt gibt, die das besser machen wie du. Dann ist vielleicht wirklich gescheiter.
Es gibt ja bessere Moderatoren wie wir. Es gibt aber bessere Moderationsteams wie wir.
Und bessere DJs. Also
es gibt ja natürlich an dieser Stelle auch zu sagen, ja, das ist leicht gesagt. Weißt du, was ich meine? Es gibt viele, die besser auflegen. Es gibt David Guetta und Co.
Ja, danke für das. Ich schärfe natürlich nach. Also wenn du siehst, es gibt Leute oder es gibt Unternehmen am Markt, die dasselbe anbieten wie du, damit mehr Geld verdienen und du kein Geld verdienst nach einer gewissen Zeit, dann ist klar, du lässt das.
Ja, aber dann müssten wahrscheinlich 70% der Wirten zusperren.
Stimmt auch. Jetzt fordern wir ein bisschen.
Nein, das sehe ich jetzt nicht so. Das glaube ich nicht, dass bei 70% bei der Wirten so ist.
Aber die bieten auch dasselbe an. Gutes Essen, gutes Trinken und eine nette Lokalität.
Nein.
Es müssten 100% der Banken zusperren, weil für mich sind alle gleich.
Nein, sonst nicht.
Also überhaupt nichts mit Banken am Hut. Für mich sind eigentlich alle gleich. Sie geben einen Kredit oder sie geben mir keinen Kredit.
Nein, die meisten geben wahrscheinlich keinen Kredit.
Ja, das liegt aber so wieder an meiner Persönlichkeit. Ja, aber weißt du, was ich meine? Wenn ich mich in dem Sektor nicht auskenne, sehe ich natürlich schnell einmal, es ist relativ ähnlich, das war jetzt provokant gesagt, es ist eine Ähnlichkeit da.
Ja, natürlich, natürlich liegen oft die Unterschiede im Detail. Ich rede jetzt von der Startup-Branche. Und ich sage das Beispiel Runtastic, weil das bekannteste österreichische Startup ist. Und Runtastic hat ja nicht mit einer App begonnen, wo du Läufe trackst, sondern haben wir komplett anders bekommen. Da sind dann draufgekommen, hey, das funktioniert nicht, haben aber erkannt, die Technologie ist richtig, ich mache einen Pivot und haben sich dann ihre Nische gesucht.
Also sie haben, um das zu ergänzen, sie haben einen vorgefertigten Parcours gehabt und da haben sie die Pace und die Geschwindigkeit gemessen.
Und sonst draufgekommen, hey, die Idee ist Weltklasse, aber die Art und Weise, wie sie es machen, passt nicht. Und jetzt bringe ich ein Beispiel. Ein Bier kaufen, wenn wir von der Gastronomie geredet haben. Ein Bier kaufen kann ich mir im Boschacher Stüberl genauso gut wie im Blauscherl oder
in der Sandburg.
Aber das Feeling, die Atmosphäre loslassen zu können, einen coolen Sound zu haben, lässige Leute rund um zu mir, das habe ich ehrlicherweise nur in der Sandburg. Und
deine 10 Euro bekommst du später.
Wir haben 50 ausgemacht.
Ja, aber das musst du doch jetzt nicht so sagen.
Ich weiß schon, was meinst du. Aber das macht ja auch wieder das Team aus. Also ja, das macht ja wieder nur das Team aus.
Was sagen wir?
Weil ob eine gute Könnerin da ist oder nicht, macht was anderes aus, wie wenn ich einen Typen habe, der uns nicht interessiert und der kein guter Könner ist.
Aber ich sage euch das ganz offen und ehrlich. Wir haben es ja selbst gesagt, ich bin natürlich wirklich, ich traue mal sagen, überdurchschnittlich sportlich. Und bei uns endet jede Gruppenausfahrt endet in irgendeinem Gossgarten. Das ist wie das Amen im Gebet. Weil sonst fahren wir, das wird vorher schon, also es wird selten die Strecke definiert, aber es wird immer definiert, wo man endet und wo das Bier getrunken wird. Und das ist so wichtig, wo du das nachher trinkst, ob da die Stimmung passt, ob da ein guter Mood ist. Wir sind oft schon 3,5-4 Stunden mit dem Radl gefahren und nachher 6-7 Stunden bei den Wirten versumpft, weil es einfach passt hat. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Fühle ich mich dort wohl? Kriege ich das Bier so eingeschenkt, dass ich wirklich, dass mir das glücklich macht, weil ein Durst stillen tut er was auch.
Aber das bringt mich nur zu einer Frage. Bei uns auf der Uni, während unserem Studium, hat es eigentlich immer geheißen Hard Skills, Hard Skills, Hard Skills. Die Soft Skills waren immer so ein bisschen belächelt. Marketing und diese ganzen soften Themen in einem Wirtschaftsstudium, die waren immer ein bisschen belächelt. Eigentlich ist immer nur um die Hard Skills gegangen, um Kostenrechnung, um knallharte Budgetierung etc. Das war immer wichtig. Du würdest ja damit sagen, dass das eigentlich in der Wirtschaft heute eigentlich sie umdreht hat. Dass eigentlich die Soft Skills viel wichtiger sind wie die Hard Skills. Also mit Hard Skills meine ich Budgetierung, Finanzen.
Du brauchst ja ein gewisses Grundverständnis. Also wenn, das heißt jetzt bitte jetzt nicht ganz falsch verstehen, aber mit einem Soziologiestudium nachher das in einer Investmentbank arbeiten, das stellen wir schwierig vor. Mhm. Das kann man nicht vorstellen. Oder schwierig vorstellen, sagen wir so. Du brauchst ein gewisses Grundverständnis und die Bereitschaft und die Möglichkeit, dir Sachen anzueignen. Und deswegen taugt man Universität so. Und deswegen heute sage ich immer, hey, geht's studieren, bildet euch fort. Weil dort lernst du dir Fähigkeit, oder dort lernst du die Fähigkeit, dir Sachen anzueignen. Ja. Und das ist wichtig.
Problemlösung.
Genau. Das halte ich für viel, viel wichtiger, als was du lernst. Natürlich, ich werd kein Hardcore-Programmierer mehr. Nur mittlerweile ist das Programmieren auch schon so schwierig, weil es so viele Programmiersprachen gibt und alles schon so komplex ist. Ich weiß es ja doch von einigen Startups, die sagen, hey, du musst nur die Fähigkeit haben, programmieren zu können. Die Sprache lernst du eh bei uns, weil das, was du auf der Uni lernst, ist eh veraltet. Oder auf der FH lernst du es eh veraltet. Wir sind auf einem komplett anderen Level. Das heißt, es geht nur darum, dass du die Skills hast, dir diese Sachen anzueignen. Und etwas, was du ganz schwer lernen kannst, das sind Social Skills. Du kannst 100.000 Seminare besuchen, aber mit Menschen umzugehen, dich in Menschen hineinzuverdenken, Empathie, auch sich hineinzuversetzen, hey, wenn es dir einmal schlecht geht, das ist so viel mehr wert, als wie einen Buchungssatz auswendig zu lernen oder zu wissen, was der Unterschied zwischen einem Tier 1 oder einem Tier 2 Kapital ist oder keine Ahnung was der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen ist.
Schau, das unterscheidet uns wieder von Menschen, die Tierkapitale auseinanderkennen. Wir merken, Johannes, du bist total unterhopft. Ich muss dich leider unterbrechen, da trinken wir mal einen Schluck Gaber von unserem Linzerbier, denn hier kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Kennst du dein Frühstück mit Bier, Bierwagen?
Ja, da kommt immer zur Halbzeit.
Genau, da reden wir ganz kurz drüber, was ist dem Johannes Bracher mal passiert, um ein bisschen aufzulockern, was lustig war, was eine Rauschgeschichte war, Jugendsünde oder irgend sowas, wo du sagst.
Wir könnten ja selber was erzählen. 5 Sachen fallen mir sofort rein.
Über den Johannes Bracher. Nein, aber lass mir einmal erzählen. Was ist so eine arge Geschichte, wo du sagst, die erzähle ich normalerweise nicht, aber heute erzähle ich es.
Naja, gerade nachdem ich weiß, dass ihr sehr viele Hörerinnen und Hörer habt, werde ich das jetzt nicht erzählen.
Doch, erzähl es genau, nein, das will mir jetzt. Nein, komm.
Nein, also Burschen, also sagen wir so, mir fallen jetzt ein paar Geschichten ein, die wirklich. Die sind schon ganz gut. Ich möchte ein bisschen ein Potpourri geben. Es war zwar nicht das Ärgste, aber wir hatten, ein paar Studienkollegen und ich hatten die grandiose Idee, wir fliegen nach Malle. Das ist jetzt nicht keine Raketenwissenschaft, aber wir haben gesagt, hey, das ist komplett egal, weil wir fliegen nach Malle 3 Tage und wir brauchen kein Hotel. Weil wir sind eh geile Hengste und schauen gut aus. Also das haben wir wirklich in der Einbildung.
Wie lange ist das her?
Ist schon Zeit lang
15, 20 Jahre.
Gut ausgeht habe ich nie. deswegen sind wir bei Podcasts so beliebt, weil es kein Funkgerät dazu gibt. Und haben uns dann gesagt, okay, wir fliegen nach Malle ohne Hotel. Und ein Freund von uns, der mittlerweile in einer anderen Bank arbeitet und Risikomanager ist, hat gesagt, hey, und er hat Informatik studiert, er sucht uns den perfekten Flugplan raus und dann haben wir, glaube ich, um 20 Euro einen Flug von Bratislava gehabt, um 14 Uhr. Was man aber nicht behindern darf, ist, wenn du am Freitag um 14 Uhr von Bratislava wegfliegst und zurück am Samstag um 19 Uhr, dass das viel mehr wie 24 Stunden sind. Und wir haben sie, weil wir alle schon so nervös waren, haben wir sie schon um 6 in der Früh getroffen und haben dort schon zum Tanken angefangen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann dort halt, sind dort hingekommen und haben sich vollkommen, also wirklich Und genau, das nächste Mal, jeder, der was anderes ist, wie was ohne, also wer anders Antialkoholisches trinkt, der kriegt so ja, ein Watschen und das und ein paar andere Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist komplett eskaliert. Wir sind im Flughafen, wie wir zurückgeflogen sind, genau, hingeflogen sind wir da, waren wir schon so hin, wir waren schon so zerstört, dass wir einfach nur ins Hotel wollten, wir haben kein Hotel gehabt. Am Strand schlafen ist ja auf Malle ganz, ganz schwierig.
Ja,
dann haben wir
verboten,
einfach
so, ja.
Ja, verboten. Das heißt, wir müssen jetzt richtig auffahren, haben dann ein paar Schärfe nachgeschossen, damit du wieder in den Mut kommst. Sind dann komplett eskaliert, also wirklich komplett eskaliert, haben sie verloren, weil jeder hat sich ein Saufhandy gekauft, wo jeder die Nummern eingespeichert hat von seiner Kontaktperson daheim, aber nicht die von den anderen. Also es hätte jeder den anderen anrufen können, den Kontaktperson von den anderen und nicht den eigenen. Wir haben sie dann verloren und erst durch einen Zufall beim, ich glaube, weil wir sie um 7, 8 in der Früh halbe Meter Bratwurst gekauft haben, jeder, haben wir sie dann zufälligerweise wieder drauf, haben Reunion gehabt, sind dann, ja, haben dann wirklich den restlichen Tag gelitten und ja.
Sind dann heimgeflogen.
Sind dann heimgeflogen und im Hinfahren waren wir nur so grandios, haben wir gesagt, waren wir dann in Bratislava landen, gehen wir in Bratislava auch noch fort. In Wirklichkeit waren wir dann froh, wie wir, glaube ich, um 3 in der Früh in Linz waren. Und
da habe ich,
ich glaube, 50 Stunden nonstop runter. Und ja.
Da habe ich auch eine lustige Story. Ich bin auch einmal in Bratislava gewesen und bin auch nach Mallorca geflogen und dann beim Heimfliegen von Mallorca haben wir auch ein paar Tage Party gemacht und sind dann in Mallorca nur zum McDonald's gegangen und haben dort einen Chicken McNuggets gegessen mit Mayonnaise und da dürfte irgendwas nicht ganz passt haben. Und ich war wirklich quasi schon wieder fast nüchtern. Und habe aber die Chicken McNuggets nicht vertragen. Da habe ich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Mhm. Und bin dann, nein, es war wirklich, es waren die Chicken McNuggets oder die Mayonnaise. Mhm. Wir haben das in der Sonne gegessen. Vielleicht hat das einfach nicht passt. Bin dann in Mallorca zum Flugzeug zugegangen. Und vor mir war so eine Schlange von 20 Leuten. Und ich habe gemerkt, fuck, ich schaff's nicht mehr. Hinter mir 15 Leute, vor mir 20 Leute. Das Flugzeug ist vor mir, hinter mir das Gate. Ich schaff's nicht mehr, ich muss sperren. Ich box nicht mehr. Bin an dieser Schlange vorbeigerannt, ins Flugzeug rein. Der Kapitän hat damals noch die Tür offen gehabt. Das war damals noch so, hat die Tür offen gehabt. Ich schaue den Kapitän an und der Kapitän sieht mich, ich mit völlig offenen Augen und nur noch so den Zukunden gehaltenen Mund und der Kapitän tät nur noch so auf die Seiten um mich. Ich mach das die Klotür auf und Speib einfach vor 15 Leute, die gerade einsteigen, in das Flugzeug rein. Naja, und dann haben sie diskutiert, ob sie mich mitnehmen haben nach Linz oder nach Bratislava, weil ich ja betrunken bin. Habe ich gesagt, ich bin nicht betrunken, ich habe irgendwas schlechtes gegessen. Das haben sie mir nicht ganz geglaubt. War mal locker, ja. Spannend.
Wirklich nur eine kleine Anekdote. Ich habe zuerst erzählt, dass ich doch etwas fußballaffin bin. Wir haben schon Fußballspiele erlebt. Da sind wir beim Heimfahren, haben wir dann googeln müssen, beziehungsweise nachschauen müssen, wie das Spiel ausgegangen ist. Das war uns ja grundsätzlich egal. Das, wir waren dort, um die Austria zu unterstützen. Aber da hat es auch schon Momente gegeben, da haben wir echt nicht mehr gewusst, wie spürt es gar nicht.
Habt ihr da einmal, Entschuldigung, das möchte ich auch noch wissen, habt ihr da einmal geschlägert? Also war das so richtig Hooligan-mäßig?
Naja, geschlägert ist jetzt viel. Sagen wir so, wir haben sehr intensiv die Interessen der Austria vertreten.
Thema Sport warst du eigentlich ganz gut. Du bist jetzt mittlerweile so seriös, bist der Startup-Gründer in der Bank etc. Machst da wirklich viel Sport. Das sieht man, also du bist der Sportskanone, das kann man neidlos anerkennen, dass dein Bauch 2-3 Zentimeter kleiner ist als wie unserer. Du hast ein bisschen.
Genauso wie andere.
Was? Ja, du hast ein bisschen mehr Muskeln wie wir, aber wirklich nur ein bisschen mehr. Wie ist das? Ist Sport für dich in diesem stressigen Alltag und in diesem Startup-Ding, in dieser Kreativität, ist das auch ausgeglichen und du sagst, den brauche ich unbedingt?
Ja, also ich kann es jedem empfehlen, sucht sich ein Hobby. Bei mir ist es halt der Ausdauersport. Das ist halt Swim, Bike, Run, also in der Kombination oder Skitouren gehen im Winter. Und für andere ist es vielleicht Briefmarken sammeln oder Eisenbahn bauen oder keine Ahnung was. Oder Schach spielen, aber sucht sich das für mich. Und ja, und ich brauche halt den schöpfischen Sport wirklich zum Abschalten, zum Runterkommen, auch mich selber zum Challengen. Ohne da jetzt großartig, das soll nicht angebrischt klingen, aber ich habe doch am Ironman klar unter 10 Stunden, also wirklich weit unter 10 Stunden gemacht. Ich habe Ötztaler Radmarathon gemacht, New York Marathon, dreimal einen Schwimmmarathon gemacht. Also alles, was mit Ausdauersport zu tun hat, alles, was lang ist, habe ich da schon mal gemacht. Und das bringt mich so oft an meine Grenzen und die bringen mir im Beruflichen, weil du einfach in der beruflichen Situation so viel, weil du dich selber zu challengen lernst und weißt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann geht die Party erst richtig los. Mhm. Und hallo, ich bin heute in der Früh 19 Kilometer vom Frühstück gelaufen. Und,
19?
Und habe mir einfach gedacht, hey, Linz ist so schön und bin durch Ufer, durch die Stadt durch und ohne Musik natürlich. Und
wieso ohne Musik?
Weil ich das einfach, da will ich mit mir selber, ich will nachdenken, da will ich nicht beeinflusst werden, ich will die Natur nach, also in Urfall will ich die Natur wahrnehmen und in der Stadt will ich dieses Aufwachen erleben. Wenn die Leute, wenn es staut, wenn die Leute, wenn es wuselig wird, das gibt mir extrem viel.
Also das ist für mich unglaublich, also du stehst ja wirklich um 4 in der Früh oder 5 in der Früh auf, ja. Um noch schnell mal deine, weiß ich nicht, Marathons zu radeln. Ja,
ein Halbmarathon mit 19 Kilometern quasi.
Was er auch gemacht hat, ist, er ist die Himalaya Höhe.
Das Everest, ne? Habe ich auch gemacht. Ja.
Mount Everest Höhe, ja. 8000 irgendwas.
Was 8800, was wir haben dann 9200 draus gemacht.
Höhenmeter bist du mit dem Rad auf und ab, also hinaufgefahren in einem Tag. Also die Gieß, weiß nicht, 14 Mal aufführen oder was?
Nein, es war noch, also Linzkirchschlag 19 Mal.
19 Mal.
19 Mal,
glaube ich. Unfassbar.
Ja, das sind halt, ja, das, da kommst du schon an Momente auch. Und das muss ich schon sagen, das ist echt cool. Vor allem, wenn du dann merkst, es geht nicht mehr, oder du denkst, es geht nicht mehr, und dann machst du weiter. Weil ich kann, wie ich mich für einen Ironman trainiert habe, habe ich das 2-3 Mal gemacht, dass ich mich so leer gemacht habe, also wirklich, dass ich einfach so nur einen Durst und Hunger gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, es geht nicht mehr, und komischerweise ist es gegangen. Und das bringt da für den Geist zu viel.
Und ist das dieses, also beim Marathon sagt man ja, der Mann mit dem Hammer.
Ab Kilometer 35.
Ja, aber Kilometer 35, du sagst, das Tal der Tränen, ist das irgendwie auch vergleichbar mit einem Startup, mit der Arbeitswelt, mit dem täglichen Kampf da? Dann, wenn es so richtig weh tut, dass es gar nicht mehr geht, weiterzumachen, ist das irgendwie eine Anekdote auch für dich selbst, um immer wieder weiterzumachen?
Ja, weil vor allem, man merkt dann genau in dem Moment, zu was der Mensch eigentlich oder zu was man selber eigentlich fähig ist, wenn man das Werkzeug hat, also immer die Grundvoraussetzung, man bringt die Grundvoraussetzung mit, dass man das erleiden kann. Aber
was ist die Grundvoraussetzung?
Beim Ausdauersport ist es, dass ich die Kondi habe. Beim Unternehmertum ist es, dass ich die Skills habe, ein Unternehmen zu führen und auch dann, wenn ich 100.000 Rückschläge habe, noch immer das Ziel in Augen zu haben. Diese Fokussierung auf das Ziel,
das Mindset. Was
ich erreiche, das Mindset. Und wenn ich das habe, dann ist jeder, natürlich tut es weh. Wenn jemand zu mir sagt, hey, Ironman tut nicht weh, dann liegt er, hat er sich nicht gehört, dann war das ein Erholungsurlaub, dann war er zu langsam. Oder wenn einer sagt, er ist in Ötztal Radmarathon gefahren und aufs Dimmelsjoch hinauf oder beziehungsweise das hat ihn nicht gechallenged, dann muss ich gestehen, hey, Alter, dann hast du nicht gehört. Aber genau in dem Moment ist das, wenn du dann das abrufen kannst und weißt, es tut weh, dann weißt du aber auch, dass die Belohnung im Ziel oder wenn du dann erfolgreich bist, vielleicht im Startup-Tum deinen Exit schaffst, einen Investor findest, wenn du dann an dem Market bist, aus deinen Prototypen ein Produkt launchst, das ist so viel wert, das ist unbezahlbar. Und das ist auch das, was mir zum Beispiel mit den Startups so viel Freude macht. Wenn mir die dann anrufen und sagen, hey, ohne die hätte ich es nicht geschafft oder du warst ein wichtiger Bestandteil, dass ich erfolgreich war. Du hast mir die Fragen gestellt, die mir sonst keiner gestellt hat und du hast mir genau in dem Moment den dritten Arsch gegeben, den es braucht hat. Mhm. Das ist unbezahlbar, das ist so viel wert und deswegen liebe ich auch meinen Job so. Und ich glaube, auch beim Sport, ich weiß noch, beim Ironman, bei Kilometer 5 habe ich gewusst, ich werde Ironman, weil ich gewusst, Laufen ist meine Paradedisziplin. Ich habe aber bei Kilometer 35 nur noch Schmerzen gehabt. Mhm. Und wie nachher Freunde von mir geschrieben haben, hey Hannes, du bist so weit vorne, das glaubst du gar nicht. Bei Kilometer 37 habe ich Krämpfe gehabt, habe ich gedacht, okay, passt, scheiß auf den Krampf, gib ihm. Und habe dann durchbladelt und bin nach 42 Kilometern im Süden, das war für mich der schönste Tag meines Lebens. Ich habe Tränen in die Augen gehabt.
Ja, das glaube ich.
Hab meine Eltern umarmt, meine Freunde waren da. Das war einfach, ja, Wahnsinn. Von dem zehre ich jetzt noch.
Aber wo hast du den Ironman gemacht?
In Klagenfurt.
Klagenfurt.
Ist das so, du hast ja selbst noch kein Unternehmen so weit gebracht. Also es ist irgendwie auch schwierig, dass man einen Rat von wem annimmt, der selber das noch nie durchgemacht hat. Nein, aber sagst du, hey,
Pascal, da muss ich kurz unterbrechen. Ich selber war auch schon Gründer und bin grandios gescheitert. Warum? Weil mein Co-Founder und ich beide zwei Johannes-Bracher-Typen waren.
Okay.
Beide waren wir Johannes Bracher, beide waren wir Vertrieb, Marketing, Sales und Give Him. Und keiner hat die Operation gehabt, beziehungsweise noch dieses Abarbeiten. Wir haben 100.000, wirklich, wir haben so viele Leads in der Pipeline gehabt. Und keiner hat das Abarbeiten der Leads interessiert. Ich wollte immer nur sagen, Alter, ich fahre dort hin und ich zwicke jetzt dem auf, dem und dem und dem und dem. Und an das ist dann gescheitert.
Keiner hat die Operation gemacht.
Keiner hat die Operation gemacht. Wir haben keinen gehabt, der sich nicht nur um die Operation, sondern auch um das After Sales gekümmert hat. Weil es hat beide nicht interessiert. Und ich habe dann zu einem gewissen Zeitpunkt habe gesagt, hey, wir sind gute Freunde. Es ist jetzt der Zeitpunkt da, einer von uns zwei muss aussteigen, ich steige aus, ich schenke dir meine Anteile. Dafür übernimmst du alles, die ganzen Notariatskosten und dergleichen und die vom Steuerberater, die ganzen Kosten. Schenk dir die Anteile, such dir einen anderen, weil mir ist wichtiger, irgendwann muss man kennen, wann es nicht geht. Wir zwar sind kein Gründerteam und deshalb glaube ich schon, dass ich da ganz...
Das ist ein starker Move.
Hat er weitergemacht?
Ja, hat er weitergemacht. Ist tätig, macht es noch immer. Zum richtigen Scale-Up ist es noch nicht geworden, aber es deckt zumindest die Kosten und das passt für ihn und ja.
Wahnsinn. Du hast ja auch familiär sehr großen Background gehabt. Du bist, wie du schon gesagt hast, aus Bad Ischl und deine Eltern haben dort ein Modegeschäft gehabt. Mhm, ja. War das für dich auch mal Thema im Leben, das zu übernehmen, dort weiterzumachen? Stelle mir ja schwer vor. Irgendwie stellt sich ja jeder große Unternehmer irgendwie, das denke ich mir schon oft bei mir, dass man denkt, wenn ich Eltern gehabt hätte, die so ein geiles Geschäft hätten, das, was ich dann so zu einem Millionen-Startup gemacht hätte, wie Kreisel und Co. Da gibt es ja viele, die dieses Familienbetrieb übernommen haben, mit schon sehr vielen Mitarbeitern, schon einer guten Struktur. Du hättest das eigentlich schon alles gehabt. Du hast schon sehr gute Basis gehabt, hast dich aber trotzdem dagegen entschieden. Wie war das?
Man muss fairerweise sagen, das Unternehmen meiner Eltern hatte wirklich ihre Goldzeit. Das war so in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahren ist wirklich das richtig gut gegangen. Also wirklich, wirklich gut. Natürlich hat es die Zeit gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich übernehme es. Das war die Zeit, wo ich in der Handelsakademie Bad Ischl jedes Jahr eine Nachprüfung gehabt habe. Einmal zwei Nachprüfungen gehabt habe, sitzen geblieben bin und dann meine Eltern gesagt haben, hey Hannes, das mit der Matura ist vielleicht die zweitbeste Idee oder die drittbeste oder viertbeste Idee. Übernimm das Unternehmen. Und das weiß ich dann noch, das war ganz eine komische Situation. Ich bin sitzen geblieben und mein Papa, weil er so angepisst war, ist eine Bergtour gegangen. Nach der Bergtour kommt er zurück und sagt, okay, sitzen bleiben ist keine Schande, mach's. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, hey, wir nehmen dich aus der Schule raus und du übernimmst das Unternehmen. Und das hat mir dann schon so viel Kick in den Arsch gegeben, dass ich dann gesagt habe, okay, diese fucking Matura mache ich jetzt, die ich dann wirklich mit Ach und Krach geschafft habe. Dann habe ich in Linz zu arbeiten begonnen, wie ich zuerst schon gesagt habe, und habe dann nebenberuflich studiert. Und das Erste, was meine Eltern gesagt haben, war, Hannes, jetzt hast du gerade eine Matura geschafft. Und warum tust du das mit dem Studium an? Und das weiß ich dann noch. Und das war für mich wirklich einer der schönsten Momente neben Ironman, wie ich am 12.12.2012 um 11 Uhr hat die Irene Deik zu mir gesagt, Herr Bracher, also ich gratuliere Herr Magister Bracher. Und dann habe ich gesagt, ich brauche den Bescheid, weil ich würde meine Eltern Weihnachten schenken. Die glauben nämlich, dass ich erst in einem Jahr fertig werde. Weil er immer erzählt, dass ich nur ein Jahr zum Studiumende brauche. Cool. Und dann hat mir die alle Unterlagen in die Hand gedrückt und gesagt, da haben sie alle Unterlagen, gehen sie auf die Prüfungsabteilung und schauen sie. Dann habe ich die Diplomarbeit dann nochmal binden lassen. 4 Monate davor ist mein Großvater gestorben, der nur einen großen Wunsch hatte, dass er einen Magister in seiner Familie hat. Und dann habe ich diese Diplomarbeit, habe ich dann, wie ich sie binden lassen, habe ich sie meinem Großvater gewidmet und habe dann diesen Magisterbescheid eingepackt und meine Eltern unter den Christbaum gelegt. Und dann habe ich es kurz vor der Bescherung, weil es halt 12 Tage davor war, habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und habe dann, glaube ich, 2 Stunden vor der Bescherung zu meinen Geschwistern gesagt, zu meinem großen Bruder und zu meiner Zwillingsschwester, hey, ihr müsst bitte mein Geschenk müssen sie das erste aufmachen. Ich halte es nicht mehr aus und habe ihnen erzählt, dass ich mit dem Studium fertig bin. Und meine Eltern waren, also das war wirklich, die sind da gestanden und haben gesagt, du bist der erste Magister in unserer Familie. Und das ist ein Wahnsinn. Und die waren so überrascht. Und du hast doch vor einem Monat hast du gesagt, in einem Jahr bist du fertig, in einem Jahr Weihnachten feiern. Und sag ich, ja, wirklich. Habe ich auch geglaubt. Ich habe die letzten ein Jahr habe ich so viel eingefichert und so viel kackelt und so viel in das Studium investiert. Und ich habe das niemandem erzählt, damit ich euch da jetzt diese Freude machen kann.
Voll schön.
Und,
ich habe das meinen Eltern, glaube ich, 5 Jahre erzählt, dass ich nach einem Jahr fertig bin.
Ja, Karl, ja. muss auch sagen, mein Papa hat damals auch eine Ansprache gehabt, wie ich fertig geworden bin mit dem Studium. Dann sind wir essen gegangen mit der Family und dann hat mein Papa völlig unerwartet, weil er nicht der Typ ist, eine Ansprache gehabt und hat gesagt, nein, ich bin ein typischer Student gewesen. Ich habe quasi auch am Anfang nichts da, dann einmal ein bisschen was und zum Schluss plötzlich alles. Also das kenne ich, das war bei mir auch dasselbe. Und die waren auch völlig erstaunt, dass ich das fertig mache angesichts der Gründung, die wir da ja schon im
also, Petto gehabt haben. Da muss ich echt noch angeben, auf das bin ich wirklich stolz. Ich habe im letzten Semester neben einem Vollzeitjob 55 ECDs gemacht und im vorletzten Semester 42 ECDs. Und wenn man weiß, dass der Vollzeitstudent 30 ECDs machen muss, also wirklich, ich habe wirklich nur noch gelernt und
gehackelt. Das war bei mir auch so.
Und
das
ist, auf das ist neben Ironman doch noch was, auf was ich sehr stolz bin.
Voll schön.
Hannes, Ironman, Unternehmensgründung und alles haben so ein Tal der Tränen. Und den Mann mit dem Hammer gemeinsam, den hast du in deiner Arbeitswelt auch schon mal erleben dürfen. Mhm. Es war damals eine schwierige Situation. Mhm. Wir haben die Situation alle mitbekommen. Du hast die Kepler Society geleitet und hast dann ja einen Fauxpas dir geleistet, der dir medial und gesellschaftlich sehr viel Shitstorm eingebracht hat. Wie war die Situation damals für dich? Wie hast du dieses Tal der Tränen aufgenommen und wie hast du gesagt, ich verwandle es und mache quasi einen Elfmeter draus?
Also vielleicht kurz erklärt, es ist damals um ein Inserat gegangen bei einer Studentenorganisation, wo mir nachgesagt wurde, dass ich da ein Nazi-Zitat bringe. Das Riesenglück, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, dass mich jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mit der Ideologie nichts zu tun habe. Das heißt, jeder hat gewusst, okay, das ist einfach Shit Happens. Das heißt, das hat mit der Person nichts zu tun. Das ist einfach wirklich ein dummer Zufall. Das Lustige war, wie das damals ich bin mit Freunden, waren wir essen. Wir sind auf einen Ball gegangen und mein Handy hat die ganze Zeit vibriert, weil lauter Push-Notification gekommen sind. Hey, du bist getaggt dort und die Leute kommentieren das. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gewusst, das ist mein Ende.
Das hast du da schon gewusst?
Zu dem Zeitpunkt war mir das ziemlich klar und das war mir spätestens klar, wie ich gesehen habe, dass das, glaube ich, auf Facebook 120 Mal geteilt wurde.
Und dass du musst sagen, du warst ja vorher sehr erfolgreich und das Gesicht der Kepler Society.
Du hast die Kepler Society zu dem gemacht, was es ist. Also Kepler Society, für alle, die das nicht kennen, ist der Alumni-Club auch quasi derjenigen, die Johannes Kepler Universität abgeschlossen haben.
Ja genau, also ich hab das Startup-Center, also das Thema Gründen auf der Universität sehr gepusht. Ich habe den Alumni-Club geführt, das Karriere-Center. Wir haben so ziemlich jede, das sage ich schon auch mit einem Selbstbewusstsein, jede Kennzahl, die es gegeben hat, haben wir nicht erreicht, sondern die haben wir explodieren lassen, weit drüber. Und an dem Abend habe ich schon gewusst, boah, Alter, das war's. Habe das dann meinen Chefs geschickt. Der eine Chef hat mir am nächsten Tag um 8 in der Früh angerufen und gesagt, alles halb so wild, das ist die Geschichte, kannst vergessen. Und um 10 Uhr ruft er mich an und sagt, du, das ist nicht haltbar. Dann habe ich gesagt, hey, müsst ihr mir helfen, weil das stimmt ja nicht. Sag ich, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass das nicht stimmt. Ich bin ja kein Nazi, ich bin vielleicht irre und geisteskrank und goschert, ja. Aber ich bin kein Nazi, das geht nicht. Und was mir aber, und natürlich, da ist mal ins Rad gegangen, was ein paar Leute, das muss man schon im Nachhinein sagen, das habe ich so nie gesagt. Ich habe auch, es hat jeder das ins Rad gekannt, ja. Nur mir war in dem Moment klar, da wollen andere sich jetzt ihre Haut retten.
Ja.
Und habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Möglichkeit Nummer eins ist, ich habe komplette Konfrontation und sage, hey, schaut's her, alles nachweisbar, die wollen ihre Haut retten und wollen mich da jetzt als Bauernopfer vorschieben. Nur was passiert? Das Thema bleibt noch länger in den Medien und ich werde für potenzielle Arbeitgeber wahrgenommen als einer, der
kämpft,
Konfrontation
dann, sucht. Der verrät.
Der verrät. Oder die Möglichkeit zwei ist zu sagen, okay, ich nehme die Schuld auf mich, sag
und die Verantwortung
und zu dem bekenne ich mich auch, es war mein Fehler, mir hätte das nicht, ich habe dieses Zitat wirklich nicht gekannt, sag ja, oder ich habe es so, ich habe es gekannt, aber ich habe nicht gewusst, dass das
ideologisch
behaftet war. Wo wolltest du zielgruppengerechtes Marketing machen?
Genau, und ich habe nicht gewusst, dass das so ideologisch behaftet war, das war mir echt nicht bewusst. Und habe das Erste, was ich gesagt habe, okay, ich übernehme dafür die Verantwortung, das ist unter meiner Ägide passiert und mehr sage ich dazu nicht, weil ich kann mich nicht rauswinden oder ich will mich nicht rauswinden. Es ist publiziert gewesen, 3 Jahre hintereinander, im dritten Jahr ist es halt aufgefallen und im dritten Jahr habe ich sich dann erfahren, dass das irgendwann einmal wer anderes auch verwendet hat und habe die Verantwortung übernommen und statt in die Konfrontation zu gehen und dort Öl nachzugießen und sagen und den andere Leute zu beschmutzen, habe ich gedacht, ich habe nichts davon, weil ich will ja wieder einen Job haben. Und du hast ja schon Existenzängste gehabt. Und es geht jetzt über Existenzängste gehabt. Hey, ich habe damals eine Wohnung gekauft.
Aber man muss schon sagen, du bist nicht der Typ, der von Haus aus einfach nachgibt. Also du bist schon, wir kennen die Bracher, du bist schon einer, der Konfrontation auch sucht, ja, wenn sie da ist. Ja. Waren da andere Einflüsse oder hast du wirklich von dir aus in dem Moment gesagt, loslassen, jetzt muss ich die Verantwortung auf mich nehmen, muss da zurückziehen? Oder hast du da schon auch Berater gehabt, die gesagt haben, hey Alter, das macht jetzt keinen Sinn mehr?
Ich habe Freunde gehabt und die habe ich noch immer, die damals wirklich zu meiner Seite gestanden sind. Das war eine, war der Max Eiselsberg, der mich da wirklich
hat.
Der mich da wirklich, der mich da wirklich begleitet hat. Natürlich meine Familie und auch andere Freundinnen und Freunde, die da waren. Und ich hab dann am Tag, dass man sich das vorstellen kann, 2 Handy-Akkus vertelefoniert. Mhm. Entweder vertelefoniert, WhatsApp, Messenger oder sonst was. Und ich hatte nur ein Ziel, ich will aus den Medien raus. Und wenn du als kleiner Johannes Bracher eine Zeitung auf der Titelseite 1 füllst, Titelseite, den Leitkommentar einer großen oberösterreichischen Zeitung bekommst, wenn du nicht nur den Leitkommentar, die Titel, also die Seite 1, sondern auch dann die Seite 2, die Hälfte Seite füllst, wenn du im Teletext stehst, wenn auf Instagram, ich habe damals gehabt, ich glaube 1100 Follower, und an dem Tag haben sich 2500 Leute meine Instagram-Seiten angeschaut. Also da weißt du dann auf, Alter, da passiert was. Ja.
Die sind da leider nicht alle gefolgt,
nicht,
oder?
Nicht alle gefolgt. Also da merkst du ja, oder wenn du, ein Freund von mir, der hat dann einmal so Medienresearch gemacht und gesagt, du warst in jeder Zeitung. Du warst sogar in die Vorarlberger Nachrichten. Mhm. Im Teletext, also ein Studienkollege hat mich angerufen.
Das war ein bisschen ein Sommerloch, muss man sagen.
Ja, das war kein Sommerloch, das war im Jänner. Ja. Und das war im Jänner. Und zwar es war an dem Wochenende das Skirennen ausgefallen, also der Marcel Hirsch hat nichts gewonnen und es war vor der Brexit-Abstimmung. Das heißt, es sind die ganzen Skirennen an dem Wochenende abgesagt worden. Mhm. Es war die Brexit-Abstimmung war noch nicht. Das heißt, es war Platz da zum Füllen. Mhm. Und der das damals angestoßen hat, muss man hoch anerkennen, also ich kenne es nicht hoch an, aber der hat das echt damals richtig gut gemacht. Der hat das halt viral gemacht. Und ja, und für mich war in dem Moment klar, okay, ich will wieder einen Job haben und ich will ja nicht, dass mich die Leute immer mit diesem Thema verbinden. Das heißt, ich gehe jetzt in die, so schwer, dass mir damals in dem Moment gefallen ist, ich gehe in die defensive Haltung, lasse diesen Shit dann über mich gehen und versuche dann daraus gestärkt zu gehen. Ich gebe es zu, ich war in psychologischer Behandlung, weil du hast dann wirklich schlaflose Nächte, du hast Existenzängste.
Verstehe.
Du gehst durch die Stadt und vorher, gebe ich zu, war ich ja sehr proaktiv mit jeder soll mich kennen. Und das ist dann genau in dem Moment umgekehrt. Du hast permanent das Gefühl,
Alle schauen dir an.
Und vor allem wirklich, wir haben Leute angeredet. Vor allem, wir haben auch dann Unternehmer angerufen. Da war Generaldirektoren diverser Unternehmen haben mich angerufen und ich habe gar nicht gewusst, dass die meine Handynummer haben. Und haben gesagt, hey, egal was passiert, wir wissen, du bist ein super Kerl, du kriegst einen Job bei uns. Und das hat mir dann zu einer gewissen Zeit auch die Sicherheit gegeben und hat mir auch bestätigt, hey, such keine Konfrontation. Mhm. Und das habe ich zuerst beim Netzwerken gesagt, ich bin zutiefst überzeugt, man trifft sich im Leben 2-mal. Mhm. Und ich will einfach die Leute zu über den Bracher Johannes sagen, er ist irre. Er ist manchmal verrückt, zu viel. Bracher, ich habe Freundinnen, die sagen, hey Johannes, du bist so viel, du bist wow, so präsent. Aber ich will, dass die auch sagen, auf den kann man sich verlassen. Das ist ein Hackler, der reißt sich den Arsch auf. Mhm. Und wenn er von der Sache überzeugt ist, dann gibt er alles für dich. Und auf den kannst du dich verlassen.
Verstehe das 100%. Das ist genau dasselbe, was bei mir auch ist. Ja.
Verstehe ich voll. Und da habe ich gedacht, was habe ich denn davon? Ich habe vielleicht 5 Minuten Fame, dass mir dann irgendwer dem anderen nicht drüber brennt. Nur was ist on the long run? Was ist der Mehrwert? Mhm. Ich habe 5 Minuten Fame und in irgendeiner anderen Zeitung steht, hey, der Bracher hat sich gewehrt. Nein, nichts. Habe ja nichts davon, langfristig. Ja. Und bin in die Defensive gegangen, habe auch dann bei allen, ich habe dann relativ schnell einen neuen Job gehabt, die mich dann angerufen haben und gesagt haben, Herr, das war dann sogar binnen ein paar Tagen, die haben gesagt, Herr Hannes, wir wissen, das ist ein Scheiß, das ist da passiert, wir wissen, was du kannst, magst bei uns anfangen. Mhm. Und das waren einige so. Und dann, wie ich zur Sparkasse gekommen bin, war das auch ein Thema natürlich, dass der Vorstand zu mir gesagt hat, Bracher, was ist Ihr Standpunkt, wie war das damals? Hab das gepitcht, hab dann gesagt, ja, hab das proaktiv angesprochen, gesagt, das ist einfach Shit Happens gewesen, war ein Fehler von mir, das hätte mir nicht passieren dürfen, wird mir auch nicht mehr passieren und hab auch immer gesagt, das ist sometimes you win, sometimes you learn und Menschen nur Fehler vorzuhalten, da sind wir wieder bei den Pinky Gloves, halte ich für nicht richtig und ja.
Sehr stark, lieber Hannes.
Voll.
Da würde mich nur interessieren, Hast du da von einigen Menschen, also bist du da, hast du dich wahrscheinlich vorher alleine gefühlt in der Zeit und enttäuscht von einigen, wo du glaubt hast, das sind deine Freunde?
Vor allem, du warst ja damals auch...
Merkt man da richtig, wer halt wirklich auf seiner Seite ist?
Du warst ja damals auch ein großer Unterstützer der Medien. Also du hast ja mit der Kepler Society viele Medien sehr viel Geld auch zugeschoben durch die Inserate und Co. Und die haben plötzlich alle den Spieß umgedreht und haben die zum Boom angemacht.
Das hat mich schon, ehrlicherweise, das hat mich schon richtig geärgert. Also da war es... Ich will jetzt keine Medien nennen. Nur ein paar haben vorher noch mit der Verkaufsleiter angerufen und gesagt, du kannst du schnell Inserat schalten oder das schnell machen, weil
wir brauchen ein Geld.
Und dann habe ich gesagt, du, ich schaffe jetzt zum fünften Mal hintereinander einen neuen Umsatzrekord. Ja, machen wir das so schnell. Das hat natürlich wehgetan. Ehrlicherweise, ich habe in meinem Umfeld so viele Menschen gehabt, die damals gesagt haben, Hannes, das bist ja nicht du. Und jeder, der dich kennt, also natürlich hat es ein paar gegeben, die mich dann deppert anlassen haben, nur das waren dann genau die Leute, die mich eh nicht kennt haben und die mir auch wurscht waren. Ja. Mhm. Wichtig war nur, dass die Leute, von ein paar Leuten war ich schon auch enttäuscht, nur das hat mir halt zumindest das bestätigt, was ich im Hinterkopf eh schon immer gewusst habe oder befürchtet oder geahnt habe. Nur 95% meiner Freunde haben sich gemeldet und meine Familie, mein engster Freundeskreis, die waren da für mich. Und das muss ich schon sagen, das war halt, da hatte ich das Riesenglück, dass halt das wirklich ein Thema war, wo jeder gesagt hat, du kannst nichts dafür. Und die sind da gestanden. Das war wirklich ein Fels in der Brandung. Und ich konnte es ein paar Freunde nennen. Thomas Buchecker, der in der industriellen Vereinigung war, der damals wirklich...
Der mit uns im Rabheim gewohnt hat.
Die wirklich, und dann hat schon ein paar, die wirklich die da waren und gesagt haben, hey Hannes, wir sind für dich da, ruf uns an.
Das heißt, man geht eigentlich gestärkt wie der Phönix aus der Asche, aus so einer Sache heraus, oder kann man, wenn man?
Kann man, man muss schauen, ich gebe es zu, das war halt Mitte Jänner ist das passiert, im Februar habe ich dann schon nochmal eine sehr depressive Phase gehabt, nur da war ich noch nicht so fokussiert wieder, da war ich noch selbst, vollkommen im Selbstmittel, ich habe Freundinnen, also auch Frauen gehabt, aus Freundinnen, die damals extrem für mich da waren, das ich halt in dem Moment nicht wahrgenommen habe, weil ich so mit mir selber beschäftigt war. Aber ich habe, wenn man es jetzt vom beruflichen Weg geht, oder wenn man sagt, beruflich hat es sich gleich wieder gerannt, weil ich wirklich so, an demselben Abend, wie das passiert ist, schon die ersten Jobangebote gekriegt. Da hat mir einer so geschrieben, schon, jetzt kriege ich die wenigstens günstig, weil jetzt hast du die Verhandlungsmacht nicht auf deiner Seite. Aber ich habe wirklich Freunde gehabt, wo ich echt gewusst habe, ich bin so froh, dass ich euch habe. Und ich habe Freunde, die egal was passiert, denen, da bin ich da. Und das wissen die. Und dann gibt es natürlich Menschen, das tut mir im Nachhinein schon laut, da habe ich das nicht so wahrgenommen. Die haben das vielleicht anders ausgedrückt, auf eine Art und Weise, und ich das nicht so wahrgenommen. Da tut es mir im Nachhinein weh, dass ich das erst so spät erkannt habe. Und da versuche ich derzeit, habe ich dann im Nachhinein versucht, das auch wirklich mich zu revanchieren und zu sagen, hey, ich habe eine Zeit lang braucht, das zu erkennen. Aber wenn man es zulässt und wie ich zuerst gesagt habe, sometimes you learn, sometimes you win, sometimes you learn, wenn man die Learnings draus sieht, dann kommt man daraus gestärkt hervor.
Was sind die drei Learnings in einem Satz, die du aus dieser Geschichte gezogen hast?
Ruhe bewahren. Die Opportunities erkennen. Und positives Mindset zu behalten. Und diese drei Sachen zu vereinen und dann in die Zukunft zu blicken und den Weg zu gehen.
Hat es da einen speziellen Moment gegeben, wo sich das dann geändert hat, wo du gesagt hast, so jetzt sage ich es ja, jetzt geht es wieder positiv in die Zukunft?
Naja, das war dann ehrlicherweise schon, wie ich in der Sparkasse angefangen habe. Und dort dann die ersten Erfolge gehabt habe. Und dann auf einmal der Vorstand zu mir gesagt hat, oder unsere Vorstandsmitglieder gesagt haben, boah, du, da waren wir dann schon bei du, boah, du machst das echt gut. Ey, das hätte man nie geglaubt. Wir haben sie, wie es das zum ersten Mal gepitcht hat, haben wir sich gedacht, okay, ja. Und dann auf einmal in kürzester Zeit das und das. Und wie ich dann immer mehr Freiheiten gekriegt habe und Vertrauen gekriegt habe. Und auf einmal hast du, ja, wie dann auf einmal andere Bankvorstände von anderen Banken gekommen sind, weil sie dann gesagt haben, hey, ihr müsst mal den Herrn Bracher und seine Stadtrampe kennenlernen, was der da macht. Das war dann zwar sehr zeitverzögert, aber dann trotzdem, da habe ich gesagt, okay, das passt wieder. Und ich gebe zu, ich habe das immer im Hinterkopf. Also ich werde das kriege ich aus meiner DNA nicht raus. Will ich auch nicht, weil es mir immer ein mahnendes Beispiel ist, in den Hinterkopf zu haben, dort, wo viel Sonne ist, ist auch viel Schatten. Dort, wo man hochfliegt, kann man sehr tief fallen. Aber auch der Beweis, wenn man zu Unrecht etwas oder wenn man etwas jede Chance, jede Niederlage steckt eine Punkt, oder da steht der Korn zur Wiedergeburt, zur Auferstehung. Man darf nur nicht sich nur auf das Negative konzentrieren, du musst irgendwann mehr auf diesen positiven Fokus richten. Das gibt Kraft und hilft jedem.
Die Asche ist der beste Dünger.
Die Asche ist der beste Dünger, genau.
Hansi, am Ende von Frühstück mit Bier machen wir dann kurz einen Word-Rap.
Ja.
Und dann holen wir uns ein neues Bier, weil das ist schon la. Wir werden dann sicher nur das ein oder andere Bier-G weiter trinken.
Bier Word-Rap.
Wenn ich selber mal ein Startup gründe, dann ist das?
Ein Produkt oder eine Dienstleistung, die sich nicht digitalisieren lässt.
Mhm. Interessant, warum?
Wenn du etwas nicht digitalisieren kannst, dann ist die Chance, dass es dir jemand kopiert, gering. Dann hast du ein Alleinstellungsmerkmal und wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, hast du eine Marktmacht und wenn du eine Marktmacht hast, kannst du den Preis diktieren und wenn du den Preis diktieren kannst, dann müssen die Leute zu dem Preis kaufen, den du vorgibst und verdienst viel Geld damit.
Das klingt voll logisch, aber was sagst du zu diesem NFT-Künstler, der gerade
richtig viel Kohle verkauft hat?
Offensichtlich ist es kein Traum. Offensichtlich hat man das digitalisieren können. Sonst hätte ich keinen NFT draus machen können.
Aber
mit
dem Holi-Festival und Auflegen werden wir noch nicht so schnell digitalisieren. Also Auflegen schon ein bisschen, aber zumindest Auflegen, ein Festival.
Emotionen, ja. Leidenschaft. Mhm. Freunde, das ist undigitalisierbar. Ja.
Diese drei Eigenschaften braucht ein Gründer oder eine Gründerin.
Passion, Fokussiertheit, und Mut.
Dieses App benutze ich am meisten?
Es sind mehrere.
Was ist ganz oben?
Ganz oben, glaube ich, ist WhatsApp.
Sonst noch?
WhatsApp, George.
Diese Sendung ist eine Produktplatzierung.
Na, dann natürlich
Instagram.
Instagram. Ja.
Meine letzten Worte sollen sein:
Salzburg ist komplett weiß-violett.
Johnny Ufter heißt er auf Instagram, Ladies and Gentlemen. Ein lustiges, spannendes, ehrliches,
berührendes
Frühstück mit Bier mit Johannes Bracher, der Chef der Stadtrampe Oberösterreich. Schaut's vorbei, gründet ein fucking Unternehmen. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Ja. Schaut's vorbei bei diesem Mann. Er hilft euch ehrlich. Er zuckt euch nicht ab, sondern erst später. Und redet mit euch über Fußball. Schön, dass du da warst, Hansi.
Hey Burschen, danke für die Einladung.
Und danke.
Prost.
Cheers. Cheersi.
Frühstück mit Bier.